Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich hoffe, ihr habt nach 50 Minuten Gottesdienst noch genügend Kraft und Konzentration, euch auf den Text einzulassen. Ich habe zwei Texte aus der David-Geschichte ausgewählt, die ihn charakterisieren sollen. Der erste Text steht in 1. Samuel 12, in den Versen 7 bis 13. Der Prophet Nathan kam zu David und sagte: So spricht Jahwe, der Gott Israels. Ihr habt gemerkt, ich habe wieder Jahwe gesagt, das ist der Name des Gottes Israels, der in der meisten deutschen Übersetzung mit Herr übersetzt wird. So spricht Jahwe, der Gott Israels: David, ich war es doch, der dich zum König über Israel salben ließ. Ich war es, der dich aus der Hand Sauls gerettet hat. Und ich war es, der dir die Dynastie des Königs Sauls deines Herrn gegeben hat und Sauls Frauen in deinen Schoß. Und dann habe ich dir die Staaten Israel und Juda gegeben. Wozu hast du das Wort Jahwes verachtet und getan, was in seinen Augen böse ist? Den Hittiter Uriah hast du dem Schwert preisgegeben und seine Frau hast du geheiratet, nachdem du ihren Mann von den Schwertern der ammonitischen Feinde hast umbringen lassen. Siehe, ich lasse aus deiner eigenen Familie Unglück über dich entstehen. Das Schwert wird deine Familie lange Zeit begleiten. Und ich nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie einem Familienangehörigen von dir. Der wird bei deinen Frauen liegen, vor den Augen dieser Sonne da. Ja, du hast es im Verborgenen getan, David. Ich werde es vor ganz Israel tun, in aller Öffentlichkeit. Später trifft die Ankündigung des Propheten Nathan tatsächlich ein. Davids eigener Sohn Absalom vertreibt seinen Vater in einem Staatsstreich vom Thron. Und da heißt es in 2. Samuel 15, Vers 23 folgende: Das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während der König David Jerusalem verließ und den Bach Kidron überquerte, der im Osten der Stadt unterhalb der Stadtmauer fließt. Mit dem ihm verbliebenen Kriegsvolk zog David in Richtung Wüste jenseits des Jordanflusses. Es stellte sich heraus, dass der Jerusalemer Priester Zadok mit allen Leviten unter ihnen war, die trugen die Bundeslade. Der andere Priester, der Landpriester Abiatar, brachte dann neben der Lade Gottes Brandopfer dar. Danach sagte David zu dem Jerusalemer Priester Zadok: Bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich in Jahwes Augen Gunst finde, wird er mich nach Jerusalem kommen und die Lade und sein Heiligtum wieder sehen lassen. Sagt er aber: Nö, ich habe keinen Gefallen an dir, David. Okay, hier bin ich. Mag er mit mir verfahren, wie es ihm gefällt und in seinen Augen recht ist. Kehre nun in Frieden in die Stadt zurück, du und der Landespriester Abiatar, ebenso eure beiden Söhne. Soweit der Bibeltext. Erfrischt von der Sieste erhebt sich David von seinem Ruhelager. Immer noch ist es heiß in seinem königlichen Schlafgemach. Die Regenzeit ist beendet und die halbfeuchte, warme Jahreszeit hat wieder begonnen. Die Zeit, da die Könige in den Krieg, ins Feld ziehen. Wie gut, dass er jetzt nicht mehr in Helm und Harnisch vor den Toren von Rabba, der Hauptstadt des feindlichen Nachbarlandes Ammon, liegen muss. Mitten unter schwitzenden Soldaten in schwüler Zeltluft. Das hatte er lange genug mitgemacht. Doch vor kurzem war er einem Vorschlag seiner Ratgeber gefolgt, sein unverzichtbares Königsleben nicht länger auf dem Schlachtfeld aufs Spiel zu setzen. So fand denn in seinem langen Soldatenleben der erste Feldzug ohne ihn statt. David genießt es. Er begibt sich auf das Flachdach seines Palastes, um sich vom kühlen Abendwind umspülen zu lassen, der vom Westen her Erfrischung bringt. Vom Dach seines Hauses hat er einen herrlichen Ausblick auf die Villen im immer noch jebusitischen Regierungsviertel der Reichshauptstadt. Jetzt, nach dem Ende der Regenzeit, stehen die Gärten in vollem Blätterschmuck. Wie betörend der Blütenduft der Pinien, der Büsche und Blumen. Da wird sein Frühlingsträumen auf ein Plätschern gelenkt, das vom Nachbargrundstück zu ihm herüberdringt. Da badet jemand. Und auf einmal ist es mit Davids schläfriger Ruhe vorbei, da nämlich, als er die Frau seines Offiziers, Uriah, ihre Pflicht tun sieht. Nach ihrer Monatsregel nimmt sie das für den Abend vorgeschriebene rituelle Reinigungsbad. Normalerweise ist David stets Herr seiner Gefühle. In allen entscheidenden Lebenssituationen hat er einen kühlen Kopf und klaren Verstand bewiesen. Zum Beispiel damals, als er vor seinem Chef und Schwiegervater König Saul auf der Flucht war, weil der ihn mit allen Mitteln versuchte umzubringen. Da war sein Verfolger ihm in der Höhle bei der Zikleinquelle unerwartet in die Hände gefallen. Doch David hatte dem Todfeind nicht den Kopf, sondern nur den Gewandzipfel abgeschnitten. Sein Verantwortungsgefühl vor Gott und darum selbst für den, der ihn bis aufs Blut hasste, hatte über die Gefühle der Angst und Rache gesiegt. Er war Herr seiner selbst geblieben. Doch hier und da hatte David auch schon mal die Kontrolle über sich verloren. Damals zum Beispiel, als er als Beschützer des Herdenmoguls Nabal bei dessen Schafschuhfest mitfeiern wollte. Nabal ihn aber rüde beleidigte und beschimpfte. Da übermannte ihn sein verletztes Ehrgefühl. Er verlor die Beherrschung und schwor, jetzt mache ich alles, was männlich ist. Unter den Festteilnehmern Nabals kalt, jeden, der an die Wand pisst. Originalton Bibel. Hätte Nabals Frau Abigail nicht schnell und klug gehandelt und Davids Zorn nicht rechtzeitig beschwichtigt, David hätte unschuldiges Blut vergossen und damit vor Gott sein eigenes Leben verwirkt. Und nicht anders ergeht es ihm jetzt dort auf dem Flachdach seines Palastes. An diesem Abend verlässt ihn jegliche Selbstbeherrschung. Jetzt spürt er nur noch ein Begehren. Er hat die Macht, es sich zu erfüllen. Dem absoluten Herrscher eines Großreichs kann sich niemand in den Weg stellen. Da sollte ihm eine Frau nicht zu Willen sein. Ja, es stimmt. Niemand kann den Herrscher zur Rechenschaft ziehen. Und Jahwe, der Gott Israels, scheint wegzugucken. Kein Eingreifen, kein mahnendes Wort. Warum schweigt Jahwe? Warum warnt er David nicht wie einst Kain vor seinem Brudermord? Gott schweigt und so nimmt das Unglück seinen Lauf. Der König nutzt die Gelegenheit, dass sich Bathsebas Ehemann Uriah vor den Toren der feindlichen Stadt Rabba in Ammon im Krieg befindet. Er zeugt mit dessen Frau Bathseba ein Kind und macht sich erst dann klar, dass er seinen guten Ruf im Volk aufs Spiel gesetzt hat. Also muss man Spuren verwischen. Der Offizier Uria erhält Heimaturlaub. Er soll zu Hause bei seiner Frau schlafen. Aber obwohl er Hethiter ist und nicht Israelit, weiß er sich dem Gott Israels verpflichtet und legt sich vor die Haustür zur Ruhe. Um nicht in sexueller Gemeinschaft mit seiner Frau sich kultisch zu verunreinigen und damit den Sieg im Kampf gegen die Ammoniter zu gefährden. Auch als David ihn am folgenden Abend in Vollrausch versetzt zu seiner Bathseba schickt, verbringt Uria die Nacht vor seinem Haus und scheidet damit als möglicher Vater des von David gezeugten Kindes aus. Damit tritt Plan B des Königs in Aktion. Er beauftragt seinen Oberbefehlshaber Joab beim nächsten Angriff auf Rabba, seinen Offizier Uria dem Feind zu opfern, was Joab in soldatischem Gehorsam auch ausführt. Jetzt kann David, nachdem Bathseba ihre Pflichttrauerzeit beendet hat, jetzt kann David seine Geliebte endlich heiraten. Jetzt sagt niemand etwas dagegen, dass Bathseba einen Davidsohn zur Welt bringt. Doch jetzt redet Gott. Von dem der Erzähler vermerkt, aber die Sache, die David getan hatte, war in Jahwes Augen böse. Weil niemand im ganzen Reich wagt, dem Helden der Nation zu sagen, dass er im Verlauf des Krieges gegen Ammon lediglich die Rolle eines Frauenheldes gespielt hat. Dazu noch die eines Ehebrechers und Mörders. Darum beginnt Gott zu reden. Er, der die ganze Zeit über geschwiegen hat. Gott sagt seine Meinung, sagt, was er über das Verhalten seines Dieners David denkt. Gott sagt, was dem König zu sagen ist. Durch den Propheten Nathan. Wozu hast du getan, was in Jahwes Auge böse war? Uria den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen lassen, hast seine Frau geheiratet, dafür, dass du mich verachtet, mich, Gott. Und dir die Frau des Hethiters Uria genommen hast, dafür nehme ich deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Familienangehörigen, dass er bei deinen Frauen liegt vor dieser Sonne. Was du im Verborgenen getan hast, werde ich vor ganz Israel tun, in aller Öffentlichkeit. Da sagte David zu Nathan, Ich habe gesündigt vor Jahwe. Nun gut, denken wir. David sieht sich entlarvt, da bleibt ihm eben nichts anderes übrig, als seine Schuld zuzugeben. Weit gefehlt. Das antike Israel des vorderen Alten Orients ist keine moderne Demokratie, in der sich jeder Regierungschef wie ein kleiner Beamter vor dem Gesetz zu verantworten hat. David befindet sich als altorientalischer König in einer Sphäre der Unangreifbarkeit. Er wurde von einem Propheten zum König gesalbt, also von Gott legitimiert. So besitzt er einen Status, der ihn aller Kritik entrückt. Den König kritisieren kommt einer Beleidigung Gottes gleich. In dieser Rolle ist der König ein Gefangener seines eigenen Königprotokolls, das ihn über alles Volksleben erhebt. Er hat nicht die Vollmacht, aus diesem Status auszubrechen. Das würde er aber, wenn er sich schuldig bekennt. Jetzt verstehen wir, wie ungewöhnlich Davids Reaktion ist. Mit seinem öffentlichen Schuldgeständnis bricht er aus dem Königsprotokoll, dem Gefängnis seines Amtes, aus. Und dem ganz entsprechend reagiert denn auch Gott auf diesen Akt einer alles unterbietenden Demut mit dem Bescheid einer alles überbietenden Gnade. So hat auch Jahwe deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben, lässt Jahwe David durch Nathan ausrichten. Gut, immerhin steht im Alten Testament auf Ehebruch und auf Mord jeweils die Steinigung. David hätte also ein zweifaches Todesurteil verdient. Indem er das schier Unmögliche nun tut und von der unerreichbaren Höhe seines königlichen Status in die nicht unterbietbaren Tiefen seines Schuldbekenntnisses hinabsteigt, erlebt er, wie Gott das Unmögliche möglich macht und in seiner unüberbietbaren Gnade das doppelte Todesurteil in eine doppelte Begnadigung umwandelt. Welch ein Wunder! Der Frauenheld David muss nicht an seiner Schuld zerbrechen. Wollen wir uns jetzt mit David vergleichen, stünden wir eigentlich ganz gut da. So schlimm wie er hat es wohl keiner von uns getrieben. Aber in einer konkreten Auseinandersetzung unsere Schuld zuzugeben, das kann für uns nicht weniger unmöglich werden als für einen altorientalischen König aus seinem Ehrenkodex auszubrechen. Für uns ja. Bringen wir aber die Demut auf und stellen uns zu unserem Tun, werden wir nicht weniger als David erleben, wie Gott das Unmögliche möglich macht, wie auch uns seine unüberbietbare Gnade befreit und uns unbelastet von Schuld wieder aufatmen lässt. Jahre nach Davids Ehebruch. Absalom, der zweitälteste Sohn des Königs, wäre gerne seinem Vater David auf den Thron gefolgt. Im Weg steht ihm dabei nur sein älterer Bruder, Amnon, der ist der Kronprinz. Doch Absalom findet schon einen Weg zur Macht. Auf einem Schafschurfest, das sein älterer Bruder mit vielen Gästen und mit viel Wein feiert, lässt Absalom gegen Ende des Festes den Thronfolger im Kreis der Weinseligen ermorden. Die Begründung: Amnon hat vor 2 Jahren meine Schwester Tamar vergewaltigt. Jetzt ist Absalom der Kronprinz. Jetzt steht ihm auf dem Weg zur Macht nur noch einer im Weg: sein Vater, der König. Und auch hier findet der machthungrige Sohn einen Weg zum Ziel. Eines Tages nämlich beginnt er, die Leute aus der Bevölkerung systematisch abzufangen, die mit einer Bitte um Wehrdienst aufschub für ihre Söhne beim Königvater vorsprechen wollen. Er erzählt ihnen: ah was, beim Alten kriegt ihr doch kein Recht. Was habt ihr denn auf dem Herzen? Okay, die Sache ist gebongt. Durch mich. Und in Zukunft wisst ihr, an wen ihr euch wendet. Verstanden? Als er glaubt, durch die heimliche Unruhestiftung gegenüber genügend Volks hinter sich gebracht zu haben, geht er zur öffentlichen Unruhestiftung über, marschiert auf die Reichshauptstadt zu und nimmt sie im Handstreich ein. Der Schlag kommt für den ahnungslosen David völlig überraschend. Nur durch hastige Flucht kann er Krone, Kopf und Kragen retten. Ab ins Kidrontal und auf die andere Jordanseite. Damit ist Absalom der unumschränkte Herrscher in Israel. Und er dokumentiert es so, dass er auf dem Dach des Königspalastes ein großes Zelt aufschlagen lässt, wo er die Nebenfrauen seines Vaters in Besitz nimmt. Mit dieser demonstrativen Übernahme des königlichen Harems hat er, ganz typisch nach altorientalischem Brauch, ganz offiziell sich zum Rechtsnachfolger des geflohenen Königs gemacht. Und David erlebt darin exakt das, was ihm der Prophet Nathan als Konsequenz seines Handelns angesagt hat. So spricht Jahwe, hatte Nathan gesagt: Siehe, ich nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor der Sonne da. Ja, du hast es im Verborgenen getan, ich aber werde dies vor ganz Israel tun, in aller Öffentlichkeit. Der Frauenheld David wird von Gott in eine tiefe Lebenskrise gestürzt, die sein ganzes Lebenswerk bedroht. Wie geht David mit dieser Krise um? Wird er sie bewältigen? Wird er seinen Glauben bewähren oder vielleicht auch nur bewahren? Wir sahen, David ist Hals über Kopf aus seiner Residenz geflohen, durchs Kidrontal, auf kürzesten Weg zum rettenden Grenzfluss. Dort in der Wüste östlich des Jordans kann er sich fürs Erste in Sicherheit wissen. Seinen beiden Priestern Zadok und Abiatar war es gelungen, die Bundeslade aus Jerusalem mitzunehmen. Diese Bundeslade, auf der Jahwe unsichtbar über den ausgebreiteten Cherubenflügeln thronte. Ein unschätzbarer strategischer Vorteil. Umso erstaunlicher, was David jetzt entscheidet. Bring die Lade in die Stadt zurück, Zadok. Wenn ich in Jahwes Augen Gnade finde, wird er mich schon zurückbringen und mich, sie und seine Jahwes Heiligtum, seine Städte wieder sehen lassen. Wenn er aber so spricht, nö, ich habe keinen Gefallen an dir, David. Okay, hier bin ich. Er soll mit mir verfahren, wie er das für richtig hält. Wie es in seinen Augen gut ist. Und hier fragt man sich, will David sich wirklich in Sicherheit bringen? Was soll diese Schicksalsergebenheit? Was soll das Fatalistische, wenn es des Herrn Wille ist? Dann wird er mich nach Jerusalem auf den Thron zurückbringen. Bin ich? Na, auch gut. Soll er es mit mir machen, wie er es will? Hat David etwa seine Sache preisgegeben? Hat die Krise ihn mürbe gemacht? Hat er sich aufgegeben? Davids Verhalten spricht eine andere Sprache. Eine andere Sprache als eine fatalistisch-resignative. Da sieht man ihn fieberhaft agieren und entschlossen die Gegenwehr organisieren. Er prüft die Treue seiner philistäischen Leibgarde. Er schickt die beiden Priester als Verbindungsmänner nach Jerusalem zurück. Sie sollen die Lage am Königshof beurteilen und ihre Söhne als Kuriere einsetzen. Und später informieren sie David tatsächlich über Absaloms Kriegspläne, sodass David seine Gegenstrategie darauf ausrichten kann. Seinen ihm treu gebliebenen Ratgeber Hushai, der ihm als Gebetserhörung über den Weg läuft, schickt er ins Zentrum der Verschwörung. Der soll als Gegenspieler des abtrünnigen Thronrates Ahitophel versuchen, Absaloms Kriegsplanung zu beeinflussen. Und schließlich organisiert der alte König in aller Eile eine Gegenstreitmacht. Ja, er versteht sich zu wehren, der alte Stratege David ben Isai. Er zieht alle Register militärischer Erfahrung und politischer Finessen. Er läuft zur alten Hochform auf. Die Kapitel 2. Samuel 15 bis 18, insgesamt 4 Kapitel, bieten alles in allem ein Bild fieberhafter Aktivitäten. Alles geht Schlag auf Schlag. Jeder versucht, den anderen durch Schnelligkeit und Taktik in die Knie zu zwingen. Da wird agiert und reagiert. In der Tat, der Kämpfer David lässt sich durch die Krise nicht unterkriegen. Aber für Gott scheint in dem revolutionären Ränkespiel kein Platz zu sein. Denkt David nur etwa nur noch an sein eigenes Überleben? Nur noch daran, wie er seine Haut retten kann? Und wieder stehen wir voller Fragen vor der rätselhaften Äußerung Davids. Wenn ich in Jahwes Augen Gnade finde, wird er mich nach Jerusalem zurückbringen. Wenn nicht, okay, hier bin ich. Soll er mit mir machen, wie es ihm gefällt. Was meint der abgesetzte, fliehende, wehrhafte König damit? Eines ist klar. Mit dem Satz, mag Gott mit mir handeln, wie er will, delegiert David nicht seine Verantwortung an einen schicksalhaften, allwirkenden Gotteswillen. Er gibt sich nicht tatenlos einem blinden Schicksal hin. Doch will der Ausspruch ebenso wenig das skrupellose Handeln eines Machtmenschen fromm kaschieren, eines, der lediglich um sein persönliches Überleben kämpft. Und das mit frommen Worten. Gott soll mit mir wachen, was ihm gefällt. Mit diesem Satz setzt David die ganze mörderische Rebellion seines Sohnes gegen den eigenen Vater in eine Beziehung zu Jahwe, dem Gott Israels. In eine Beziehung zu Jahwe, dem Gott Israels, in eine Beziehung zu seinem Gott. Und damit rückt er erst einmal die ganze Krisensituation ins rechte Licht, nämlich ins Licht Gottes. Er schafft es, mitten in der gefährlichsten Bedrohung nicht nur auf sich und seine Probleme zu sehen, sondern von sich weg auf Jahwe. Er schafft es, seinen Blick nicht auf den Feind zu fixieren, sondern seine Gedanken auf Gott zu konzentrieren. Damit steckt er nicht etwa den Kopf in den Sand. Nein, er treibt keine Vogelstrauß-Politik. Vielmehr macht ihn die Konzentration auf Gott frei zur realistischen Einschätzung seiner Lage, macht ihn frei für ein klares, konstruktives Denken und Handeln. So und nur so kann er zur alten Form auflaufen, für sich und seine Sache kämpfen. Doch sein letztes Motiv dafür, sich nicht aufzugeben, liegt in seinem Vertrauen zu Gott, das er im Verzicht auf die Bundeslade erkennen lässt. Im Verzicht auf die Bundeslade. Die Lade war im alten Israel ja etwas ganz Besonderes. An diese Bundeslade hatte Jahwe die Verheißung einer exklusiven Gegenwart bei seinem Volk gebunden. Unsichtbar thronte er über den Cheruben auf der Lade. Wo also die Lade war, da war auch Gott persönlich anwesend. Mit seiner Hilfe, mit seinem Segen, mit seiner Rettung. Über der Lade thronend hatte er einst bei einer Prozession um die uneinnehmbare Stadt Jericho die meterdicken Mauern umstoßen lassen, umfallen lassen. Jahwe über den Cheruben thronend hat die Mauern umkippen lassen. Ja, wer die Lade Jahwes bei sich hatte, durfte sich des Sieges über den Gegner gewiss sein. Nun, wenn jetzt in der bevorstehenden Entscheidungsschlacht Davids Truppen im Besitz der Bundeslade waren, dann besaßen sie einen unschätzbaren und psychologischen und strategischen Vorteil. Kein geringerer als ihr Gott selber kämpfte auf ihrer Seite. Im Gegenzug aber mussten Absalom und sein Heer, ebenfalls an Jahwe Gläubige, damit klarkommen, gegen ihren eigenen Gott Krieg zu führen. Und zwar gegen einen, dem bisher noch kein Gegner standgehalten hatte. Man fragt sich also, ob David noch ganz bei Verstand ist, wenn er befiehlt, bring die Bundeslade zurück nach Jerusalem. Weiß er wirklich, was er da tut? Ja, David weiß es. Er weiß auch ohne das Unterpfand der Gegenwart und Hilfe Jahwes, auch ohne das Unterpfand der Gegenwart und Hilfe Jahwes, bin ich in der starken Hand meines Gottes. Wenn ich Gnade finde in den Augen Jahwes, dann wird er mich zurückbringen, auch ohne das die Lade mit dem Cherubenthronenden bei mir ist. Auch in dieser heiklen Situation, in der noch längst nicht entschieden ist, ob ich den Thron verliere oder neu besteige, ob ich siege oder sterbe, jetzt wo noch alles offen ist und der Tod eine reale Möglichkeit ist, auch jetzt halte ich daran fest, Gott ist bei mir. Gott ist bei mir, auch ohne ein sichtbares Zeichen seiner Anwesenheit in meinem Leben. Wisst ihr, ich finde, hier ist David ein echter Held. Ja, dieses Vertrauen auf Gottes verborgene Gegenwart, finde ich, ist die bisher größte Heldentat in einem von Heldentaten wahrlich nicht armen Leben. Die Heldentat besteht darin, nicht nur zu sagen, sondern auch zu leben. Und wandere ich im finstern Tal, du bleibst doch bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Was muss ich bei einer solchen Gewissheit deines Tröstens noch die Bundeslade bei mir haben? Ich denke, viele von uns hätten viel Verständnis auch für einen David, der sich an ein erkennbares Zeichen der Gegenwart und Hilfe Gottes klammert, an die Bundeslade. Wie gerne hätten wir selbst manchmal eine kleine, sichtbare und erfahrbare Hilfestellung Gottes in unserem Leben. Irgendwas zum Anfassen, kennt ihr das? Und manchmal fragen wir vielleicht, enttäuscht über die mangelnde Fühlbarkeit unseres Glaubens, weshalb uns Gott nichts Konkretes in die Hand gibt. Dann wäre alles viel leichter. Wir würden viel leichter aus einem geistlichen oder seelischen Tief wieder auftauchen. Davids Heldentat besteht darin, dass er freiwillig auf etwas zum Anfassen verzichtet und sich ganz auf den Akt des Glaubens konzentriert. Und er erlebt es, Gott lässt mich nicht in der Gefahr untergehen, lässt mich an der Krise nicht zerbrechen. Irgendwann, ich kann es noch nicht sagen wann, irgendwann wendet er die Krise in Segen. Meine Aufgabe ist es, mein Vertrauen in seine Gegenwart und Hilfe nicht zu verlieren. Und das gelingt am besten, wenn ich mich einfach nur in Gott sozusagen einklinke und anschließend tatkräftig wie David an der Bewältigung der Krise mitarbeite. Kann es nicht sein, dass Gott uns gerade durch eine Bedrohung unseres Glücks, unseres Friedens, ja vielleicht unserer Existenz lehren will, zu leben, was Julia Hausmann einmal in die Worte fasste, auch wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. In Zeiten, da wir Gott ganz real nur als Abwesenden erfahren, in solchen Zeiten ist das Vertrauen, Gott bringt mich ans Ziel, vielleicht das Schwerste für unseren Glauben. Die Last des Glaubens, ja, ich sage bewusst, die Last des Glaubens scheint uns eher zu erdrücken, als hilfreich und lehrreich zu sein. Und wir verstehen nicht, weshalb uns ein guter Gott damit etwas Gutes tun will. Aber irgendwann merken wir, wenn wir die Last nicht abwerfen, sondern aushalten, irgendwann merken wir, dass unser Vertrauen reift und wächst. Dass es reift und wächst, erleben wir darin, dass wir beginnen, eigene Schritte zu gehen. Und im Gegensatz zu Julia Hausmann, die in dem zitierten Lied auch gedichtet hat, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Im Gegensatz dazu sagt uns die David-Geschichte, die Reife deines Glaubens erkennst du gerade darin, dass du wie David mutig einen Schritt nach dem anderen zu gehen wagst, in dem Vertrauen, dass du in deinem Leben nicht auf die Bundeslade angewiesen bist, also auf ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Die Folge davon, du suchst dir eine neue Arbeit, wenn du die alte verloren hast. Du gibst dich nach einer gescheiterten Ehe nicht auf, sondern fängst neu an. Du akzeptierst die Krankheit nicht als Todesurteil, sondern unternimmst etwas zur Genesung, steckst dir neue Ziele, nimmst die Medikamente, arbeitest an deiner Fitness. Das zeugt von der Reife unseres Glaubens. Notabene, etwas modischer, last not least. David hatte nicht nur gebetet, und wandere ich im finstern Tal, andere übersetzen, im Tal des Todesschattens. Du bleibst doch bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. David beendet den Psalm mit dem Satz: Du deckst mir den Tisch angesichts meiner Feinde. Mein Becher fließt über. Warum sollten wir nicht Ähnliches wie David erleben, dem Gott tatsächlich im Angesicht seiner Feinde den Tisch gedeckt hat? Kurz bevor sich der entthronte König mit seinen erschöpften Männern den feindlichen Kriegern seines Sohnes stellen musste, kommt ihm sein alter Freund, der reiche Bauer Barzillai, entgegen. In seinem Gefolge viele Diener, die Unmengen an Feigenkuchen und Brot, an Wein und anderen Getränken mitbringen. Gutes, nahrhaftes Essen, das sie vor David ausbreiten. Buchstäblich im Angesicht ihrer Feinde, die mit gezogenen Schwertern dem Angriff entgegenfiebern. Doch erst einmal stärkt sich David mit seinen Leuten an dem Tisch seines Freundes, den Jahwe, sein guter Hirte, ihm jetzt gerade deckt. Ob Gott da seinem Diener David nicht doch ein sichtbares Zeichen seiner Hilfe und Stärkung hat zukommen lassen? Auch ohne Bundeslade? Wer weiß, vielleicht stärkt dein Gott auch dich auf überraschende, unerwartete Weise. Denn auch wenn unsere Lebenssituation eine ganz andere sein mag als die von David, Gott hat sich nicht geändert. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.